Und ich freue mich aber enorm über diesen Druck, ja, über diesen Marktdruck, dass Unternehmen sich tatsächlich diesem Change öffnen müssen.
Herzlich willkommen zu den Change Management Rockstars. Mein Name ist Mike und in diesem Podcast interviewe ich Change-Experten zu ihren Best Practices. Pragmatisch und von Mensch zu Mensch. Los geht's!
Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zum Finale der ersten Staffel der Change Management Rockstars. Mein Name ist Stephanie Koch und heute virtuell aus München zugeschaltet der Mike Neumann. Herzlich willkommen, lieber Mike, in deinem eigenen Podcast.
Hallo, schöne Grüße.
Ich darf dich ja heute interviewen, nachdem du 10 Folgen deine erste Staffel abgedreht hast und freue mich sehr. Ich bin Beraterin mit den Schwerpunkten Kultur, Teamentwicklung, Coaching. Und Mike, dich habe ich vor 15 Jahren kennengelernt und ich durfte dir irgendwie diesen Flow Change Management ins Ohr setzen. Und ich freue mich so unglaublich, dass so 15 Jahre später dieser Flow eine gewisse Größe erreicht hat. Und heute darf ich dich ein bisschen dazu befragen.
Und für beides bin ich dir sehr dankbar.
Ja, ich werde heute ein bisschen auf den Zahn fühlen. Einmal zu dem, wie du den ganzen Podcast aufgesetzt hast, was du gelernt hast und so weiter. Aber ich will natürlich auch wissen, was aus der Idee Change Management geworden ist und was sie dir auch selbst bedeutet. Und ich habe mir aus deinem Podcast abgeschaut, du fängst ja immer mit 5 kurzen Fragen an, die du deinen Gästen stellst. Und die kriegst du jetzt auch von mir. Bist du bereit?
So gut es geht, ja.
Sehr schön. Erste Frage. Obstkorb, besser als sein Ruf oder überbewertet?
Besser als sein Ruf.
Nächste Frage. Erkläre Change Management, ohne die Worte Veränderung oder Wandel zu verwenden.
Operative Unterstützung, vor allem bei einer Strategieimplementierung oder einem Kurswechsel.
Was macht dich in deinem Job zynisch?
Nichts mehr. Habe ich abgelegt. Ist es nicht wert.
Da würde ich gerne nachfragen, aber wir sind ja bei den kurzen Fragen. Was willst du noch lernen?
Oh Gott, so viel. Oh Gott, so viel. Bezogen auf Change Management, tatsächlich so richtig gut zuzuhören. Noch deutlich besser Körpersignale zu deuten und mehr das zu hören, was nicht gesagt wurde.
Oh, ich würde ja so gern darauf eingehen, aber wir sind mit den kurzen Fragen. Aber ja, ein bisschen, vielleicht passt die letzte Frage ein bisschen dazu. Und zwar, gibt es etwas in deinem Job, was dich immer wieder überrascht?
Wow, ist viel. Jetzt können die natürlich ganz platt sagen, der Mensch. Und das ist auch sicherlich richtig. Ich glaube, die Überraschung ist, dass dieser menschliche Widerstand gegenüber Veränderung, dass der doch so tief in uns Menschen verwurzelt ist.
Und wenn ich jetzt in deine Folgen so ein bisschen reingehört habe, da war ja schon der Mensch ein ganz zentraler Bestandteil. Und ja, ganz ehrlich, das ist nichts Neues. Wir sprechen ganz oft davon, dass es um Menschen geht, dass Menschen mitgenommen werden müssen und dass man die Menschen nicht vergessen darf. Ist das ganze Thema wichtiger als früher, so vor 10, 15 Jahren, als wir so zum ersten Mal davon sprachen?
Uff, wow. Ich glaube, es war schon vor 10, 15 Jahren oder schon vor 20 oder 30 Jahren wäre es wichtig gewesen, mit dem Unterschied, dass heutzutage die Chance, sich diesem Thema tatsächlich zu widmen und den Menschen in den Vordergrund, also tatsächlich nicht nur mit zu berücksichtigen, sondern mehr in den Vordergrund zu stellen, ist heute deutlich einfacher als noch vor 10, 15 Jahren. Weil einfach die Sensibilität für, bei den Key Stakeholdern existieren verschiedene Empfindlichkeiten. Und wenn man auf die nicht eingeht, dann wird das auch nichts mit der Strategie, weil nämlich die Chefin A sagt und der andere Chef sagt B. Und das hat sich geändert. Also tatsächlich dieses Thema anzusprechen, auf den Tisch zu legen, also was ist der pinke Elefant im Zimmer, und dann auch daran zu arbeiten und gemeinsam daran zu arbeiten, das empfinde ich heute anders als noch vor 10, 15 Jahren, als ich angefangen hatte.
Da würde ich gerne sofort rein. Warum ist es wichtiger? Weil so, weißt du, wir Psychologen würden ja immer sagen, Mensch, nimm die Leute mit, das bringt mehr Partizipation, mehr Commitment, ist auch einfach schöner, ne? Also wenn die Leute wissen, um was es wirklich geht. Aber warum ist es wirklich wichtiger, auch fürs Unternehmen?
Weil tatsächlich dieses, was bringt es mir? Diese Frage hatte man vor 15 Jahren nicht unbedingt gestellt. Also vor allem nicht im Angestelltenverhältnis. Da gab es sicherlich manche, die sich das schon gedacht haben, bringt mir das was? Aber diese Frage oder dieser Frage begegnen wir heute auf allen Levels. Ja? Und wenn wir diese Frage nicht beantworten können und nicht Personen oder betroffenen Personen die Möglichkeit bieten, herauszufinden und zu verstehen, was eigentlich diese Veränderung für sie bedeutet und für sie bringt, dann besteht einfach ein hohes Risiko, dass man diese Person auch verliert. Also es ist nicht nur so, dass man es heutzutage ansprechen darf, sondern man muss es auch tatsächlich ansprechen. Und das ist anders als noch vor 10, 15 Jahren.
Ja, und jetzt werde ich gerade so ein bisschen zynisch beim Zuhören, weil ich glaube auch, dass so eine Resonanz gegangen, was du gerade sagtest, dass es darum geht, die Leute auch zu binden, weil man es sich eben nicht leisten kann, gute Leute zu verlieren. Und dass man deswegen, ich sage jetzt mal ein bisschen arg zynisch und überspitzt, so ein bisschen mehr Gedöns macht. Gedöns im Sinne von mehr Informationen, mehr Möglichkeiten mitzumachen, um eben die Leute auch an sich zu binden.
Ja, total. Und ich glaube, da gehe ich jetzt auf den Zynismus ein, weil du mich das vorhin gefragt hattest. Ich verstehe, dass man da zynisch sein kann, wenn man noch längere Zeit schon dabei ist. Und ich freue mich aber enorm über diesen Druck, ja, über diesen Marktdruck, dass Unternehmen sich tatsächlich diesem Change öffnen müssen. Deswegen ist mein Zynismus, wird da eher als Gelegenheit, als Chance wahrgenommen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass aktuell die Marktstimmung Change am Ende hilft, sich zu positionieren und vor allem überhaupt immer sich zu etablieren. Ich habe immer so den Eindruck, wir sind immer so eine Teichrose. Ne? Wir sind irgendwie lange irgendwie in diesem Teich unterwegs gewesen. Der Stängel, der irgendwo in den Untiefen des Teiches ist, komplett verdreckt, mit Schlamm überzogen. Und jetzt auf einmal sehen so manche so die erste Spitze und dann auf einmal denken sich einige, wow, ja, das ist ja eine schöne Blume und wir breiten uns da so langsam aus. Ich habe für ein indisches Unternehmen mal gearbeitet, deswegen auch hier der Lotus, diese Metapher. Aber so komme ich mir gerade vor. Wir erblicken gerade aufgrund dieses Marktes, weil das Wasser einfach weniger im Teich ist, sind wir jetzt früher in dieser Oberfläche und man sieht uns jetzt schon. Und diese Chance möchte ich einfach nutzen.
Das bringt mich gleich zu der Frage, wenn du von der Seerose sprichst. Ich hatte eher das Gefühl, wir Berater oder gerade auch das ganze Thema Change Management, das wurde eher wie so ein Kaktus früher gesehen, gerade wenn wir so reinkamen. Also ich erinnere mich schon an die ersten Reaktionen, die sagen, oh Gott, die Berater und die Change-Berater. Und das wäre ja wünschenswert, das wäre auch dann die Frage an dich, dass die Mitarbeiter dieses ganze Thema auch anders, also Mitarbeiter und Führungskräfte, dieses Thema auch positiver sehen und sagen, hey, da kommt gerade was rein, was uns wirklich, wirklich helfen kann. Hast du das Gefühl, dass wir da auch, wenn du durch die Türen trittst deines Kunden, dass es da mehr Seerosen als Kaktusreaktionen gibt?
Ja, also es resoniert sehr mit mir, aber das liegt daran, dass ich natürlich auch ein Stück weit ein gebranntes Kind bin. Ein Hintergrund, ich hatte ja LMU, das ist von angesprochen, ich hatte BWL und Psychologie studiert und das war 2010, war fertig, hatte mir eingebildet, tolle Kombination, perfekt für Change Management und die Reaktion vieler Unternehmen oder fairerweise 90% aller Unternehmen war, was wollen Sie mit einem Psychologiestudium in einem Unternehmen, in einem Wirtschaftsunternehmen? Wollen Sie Therapeut sein? Ich hatte das damals gar nicht begriffen, aber damals, wenn man sich das überlegt, war auch die Aussage, wenn man im Freundes- oder auch auf der Arbeit erzählt hätte, nee, Dienstagabend kann ich nicht, da bin ich bei meinem Therapeuten. 2010 hat man das nicht öffentlich gesagt. Dann kam erstmal die Phase auch der Lifestyle-Coaches und etc. Heutzutage weiß ich fast von jeder Person oder den meisten ist es völlig gang und gäbe, offen zu sagen, man geht in Therapie. Das wird sogar auch als eine Art Selbstpflege und Selbstschätzung wahrgenommen, dass jemand dieses Investment auf sich nimmt, sich in einer Therapie seinen schlafenden Drachen zu stellen. Und diese schlafenden Drachen, ich glaube, davor haben viele Unternehmen auch Angst gehabt. Wir wollen überhaupt keinen Psychologen und keinen Change Manager bei uns Unternehmen. Der deckt sonst, der erzählt uns A, Dinge, die wir schon wissen und B, ist die Person wahrscheinlich unbequem. Ja, weil genauso wie eine Therapie ist ja auch Change Management. Das ist ja nicht, dass wir rumhüpfen und wir sind die Harlekins vom König und sagen, ich unterhalte sie mal, während das Projekt den Bach runtergeht, sondern ich erkläre ihnen mal, was wir anders machen müssen, damit dieses Projekt nicht mehr den Bach runtergeht. Ja, was meistens mit den Menschen zu tun hat. Und ich glaube, dieses Unbequeme, vielleicht hast du recht, vielleicht ist es ein Kaktus. Ja, also definitiv mehr Kaktus als Rose. Und deswegen freue ich mich über diese Chance durch den Markt.
Es wäre schon fast schon Abschlussworte, aber ich lasse ihn noch gar nicht hier aus der Zange.
Und somit sind wir auch am Ende angekommen. Noch einen schönen Sonntag.
Und ich bleibe trotzdem noch bei dem Thema ein bisschen. Und zwar inspiriert durch den Martin Winkler, der ja in einer Episode die Change-Kurve lautestens zerrissen und verrissen hat. Die konkrete Frage an dich, was hältst du von diesen Phasenmodellen? Und ich mache trotzdem eine kleine Anschlussfrage. Musstest du auf der Basis schon mal irgendwelche Menschen enttäuschen oder irgendwelche Illusionen auch nehmen?
Beides ja. Also ich habe tatsächlich mit der Change-Kurve gearbeitet, nicht viel, aber definitiv gearbeitet und möchte auch, und ich hoffe, dass Martin auch jetzt lacht, für mich hat die Change-Kurve dieselbe Funktion und auch denselben wissenschaftlichen Wert wie Sternzeichen und wie vielleicht der ein oder andere Persönlichkeitstest. Erklärung ist, alles, was Menschen hilft, zu reflektieren, wo sie gerade stehen und zu helfen, sich besser zu artikulieren, wo sie gerade stehen, finde ich absolut hilfreich. Und das meine ich auch mit den Sternzeichen. Es gibt manche Personen, die tatsächlich sagen, ich bin Skorpion, meine Chefin ist Widder, das wird schwierig. Aber dann zu sagen, okay, was ist es denn, was dich als vielleicht Skorpion definiert und deine Chefin als Widder, dass ihr denkt, es könnte nicht klappen. Und daran zu arbeiten, und dann kommt man relativ schnell weg auch von den Sternzeichen hin zu, welche Charakteristika gibt es denn überhaupt? Ja, wie kann man hier eine Kollaboration ermöglichen, obwohl es offensichtlich gemäß der kosmischen Konstellationen vielleicht nicht ideal wäre? Das finde ich super. Und deswegen bin ich dafür, alle Modelle, die attraktiv sind, zu diskutieren, bin ich dankbar. Die kurze Antwort ist einerseits großartig, tendenziell egal, ob Kotter oder ob die Change-Kurve ist, Phasenmodell habe ich auch in der Form nicht erlebt und möchte ich auch nicht predigen. Und wäre auch schade, weil dann wäre alles so vorhersehbar. Ich glaube, dann könnte man tatsächlich ja nur noch einen Affen hinsetzen, der sagen, Change Phase 1, 2, 3, 4, bitte machen Sie diese Interventionen. Und wenn Sie bei Phase 4 angekommen sind, drücken Sie auf den roten Buzzer und dann sind Sie
fertig. Also ich höre daraus, wenn es hilft, warum nicht? Also alles, was hilft, den Menschen so. Und ich höre auch raus, ohne dass du es explizit gesagt hast, dass du aber nicht die Illusion dadurch verkaufst. Es sind halt die 7 Phasen von der Change-Kurve oder die 8 von Kotter oder wie viel auch immer, die du nur einmal durchlaufen musst und danach ist alles gut. Also die Illusion des tatsächlichen Managements höre ich nicht wirklich raus bei dir.
Und vielleicht tatsächlich ergänzend, ich habe das kurz angesprochen, aber die Unterstützung hinsichtlich einer guten Artikulation. Weil doch, ich arbeite in vielen Projekten nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch, was für die meisten nicht ihre Muttersprache ist. Und sich dann gewählt im Englischen auszudrücken, gerade über einen affektiven Zustand, ist sehr anspruchsvoll. Und da bin ich total happy, wenn jemand denkt, er liest jetzt sein Horoskop auf Englisch und schnappt dadurch Begrifflichkeiten auf, die ihm oder ihr helfen, sich besser auszudrücken. Wunderbar. Ich bin sehr pragmatisch unterwegs, ja.
Ich habe es trotzdem beim Zuhören vor den Augen natürlich die Mitarbeiter, die ja trotz aller Schmerzen oder trotz aller Enttäuschungen und Unklarheiten mit einer gewissen Klarheit dastehen und auch mit einer gewissen Zuversicht, dass das schon werden wird, die vielleicht auch schon verschiedene Change-Prozesse durchgemacht haben. Ich habe aber auch die Mitarbeiter vor meinen Augen, die nicht auf dieser Seite stehen und die vielleicht in eine Art Quiet Quitting gehen. Und das scheint so ein neues Ding zu sein. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und ich kriege auch ganz oft von Kunden die Frage, wie gehe ich denn mit diesen Leuten wirklich um? Also wie gehst du mit dem Thema um? Wie gehst du mit Führungskräften um, die Frage haben, was mache ich denn mit Mitarbeitern, die ausgecheckt sind bei dem Thema?
Ich finde, für mich ist tatsächlich die erste Frage, wie gehe ich eigentlich mit den Mitarbeitenden um, die sehr engagiert sind, die Ideen haben, die Macher, Macherinnen sind, die brennen, die für das Unternehmen sich das letzte Bein rausreißen und nicht die Stunden zählen. Ich bin davon überzeugt, was ich gesehen habe, dass sehr viele Unternehmen heutzutage immer noch sehr schwach darin sind, mit diesen Personen umzugehen. Und leider in vielen, auch gerade in vielen HR-Abteilungen immer noch die Denke ist, die Kompensation heißt, ach, der oder die möchte ja nur die Beförderung haben oder erwartet vielleicht einen Bonus. Und das ist nicht die Erfahrung, die ich gemacht habe. Sondern wie kann man solchen Personen das Leben einfacher machen, eine Wertschätzung in den Tag bringen, sie darin bestärken, dass dieses Unternehmertum, dieses Interne, also dieses Intrapreneurship modern, wie kann man das tatsächlich bestärken? Wie kann man diesen Personen Freiraum geben? Weil, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn in einem Unternehmen man sieht, dass gerade solche Personen, unabhängig von einer Führungsposition, gut behandelt werden und dass sich das extremst auf alle anderen, auf die Peers, auf alle anderen Kollegen auswirkt. Auch dadurch indirekt zum Beispiel die Anzahl und die Rate der Quiet Quitter People definitiv verringert. Fokussieren Sie sich mal lieber auf die, wie in der Schule, fokussieren Sie sich mal auf die 1er-2er-Schüler und auf die 3er-Schüler,
die gerne 2 werden. Weil ich glaube, dass jede Führungskraft die paar Leute in ihrem Team kennt, die du gerade angesprochen hast, und zwar die, die Lust haben, die gut sind, die so auch so Könner sind und sagt, hey, die sollten mitmachen. Jetzt hat man aber oft Kulturen, die gar nicht so ausgelegt sind, dass man außer der Reihe seines Jobs noch irgendwo mal mitmachen kann. Man hat ja auch noch seinen normalen Job im gewissen Sinn. So, jetzt habe ich aber die identifiziert. Ja. Du hast deine Analysen gemacht. Die Quiet Quitter lassen wir mal kurz außen vor. Hast du eine Idee oder ein Impuls für Unternehmen, die sagen, ja, ich würde die ja gerne nutzen und fördern. Wie mache ich das denn jetzt? Wie kann ich das denn machen, dass ich die da rausnehme und nicht nur einmal zum Brainstorming einlade, sondern wirklich, wirklich die für das Projekt und für den Erfolg auch nutze?
Also ich habe das behauptet, dass ich das relativ viel gemacht habe, auch in meinem letzten Job, weil bevor ich in der Beratung war, war ich ja wieder in der Industrie gewesen. Führungskraft, hatte 25 Personen unter mir gehabt und da habe ich ganz klar immer meine erfahrensten Mitarbeitenden genommen, die, wir hatten ja viele interne Projekte neben dem Tagesgeschäft, mit dafür verantwortlich waren, also quasi Shared Leadership Modell, diese Kollegen, diese vermutlichen Dreierkandidaten an der Schule auch auf ein Level 2 zu heben. Also immer gemeinsam. Wichtig ist hier, nicht ich als Führungskraft 1:1, 1:25, ja, dass ich immer Einzelgespräche habe, nein, sondern gerne wieder von den Peers, von den Kollegen heraus. Und dann ist meine Aufgabe als Führungskraft, dass ich mir bewusst bin, dass es natürlich vielleicht zu Spannungen führen könnte, wenn auf einmal nicht ich, sondern die Person, die auf derselben Ebene ist, versucht, der 1er-2er-Schüler dem 3er-Schüler Nachhilfe privat zu geben, ja, oder einfach eine Lerngruppe gemeinsam zu bilden. Und dann muss ich Zeit dafür einplanen, dass ich eben diesem 1er-2er-Kandidat, der bereit ist, hier mit eine Führungsrolle zu übernehmen, entsprechendes Coaching zu liefern. Und das funktioniert auch. Immer mit der Voraussetzung, dass mir als Führungskraft klar sein muss, dass ich ausreichend Zeit einplanen muss, weil es ist natürlich, birgt natürlich auch Konfliktpotenzial. Aber ich glaube, das Entscheidende ist hier, und deswegen bin ich auch froh über diese Frage, dass ich doch erlebt habe, dass man als Führungskraft sehr schnell dazu neigt, den Einser-Kandidaten noch mehr Arbeit zu geben und immer wieder zu vertrösten, dass sie nicht befördert werden oder halt keinen Incentive bekommen. Und man fokussiert sich vor allem auf die Fünferkandidaten noch zu retten, dass sie mit einer 4- ins nächste Jahr rutschen. Und davon halte ich überhaupt nichts. Aber ich finde, dass wir viel zu sehr einen viel zu sozialistischen Fokus legen auf die Schlechten im Teams. Und dafür kriegen die Führungskräfte in den Unternehmen, die ich kenne, die kriegen ja nicht 50-60% ihrer Zeit für People-Management. Und die wenige Zeit dann damit zu verbringen, jetzt sage ich mal ein Quiet Quitting, um 2-3 Jahre zu verlängern, bitte, bitte nicht.
Wir tun jetzt gerade so ein bisschen, als wäre doch Change insgesamt was, ja, als ob es doch zu managen wäre, ne? Mit allen Unwägbarkeiten und ja, die Kurve geht mal mehr rauf, mal runter. Und trotzdem, ja, sprechen wir da mit sehr viel Hoffnung vielleicht auch, dass das Ganze schon gut abläuft. Jetzt haben wir da aber trotzdem meistens eine Kultur, die dir schon ziemlich zerrüttelt wird. Ne? Ja. Also du hast da irgendwas, was die Leute schon lange zusammengehalten hat und auf einmal kommt eine gravierende Veränderung, die einiges durchrüttelt und die vielleicht auch erfordert, dass man einige Sachen neu macht. So. Und vielleicht kommen da auch mal Verhaltensweisen ans Tageslicht, die vielleicht sinnvoll sind, dass man mal Dinge anders macht, die aber vorher gar nicht so erlaubt gewesen sind. Stichwort, was du vorhin sagtest, vielleicht auch mal Shared Leadership. Also auch mal zu sagen, ich lasse mal meinen alten Job vielleicht mal mehr los und gehe mal in die Rolle der Führungskraft mit rein. Also wie gehst du mit diesen kulturellen Brüchen um, ist eigentlich die Frage. Wenn die Leute merken, das alte Verhalten bringt mich nicht weiter und das Neue ist noch nicht so ganz erlaubt und etabliert, wie komme ich da rein?
Ja, schöne Frage, weil mein Traum wäre es einmal, gerade in Deutschland von einer CEO zu hören, die in neuen Unternehmen kommt und die sagt, das was werde ich gar nicht ändern, das sagt ihr mir mal, was ihr ändern möchtet und ich gebe mein Input dazu und approve das Ganze, weil ihr wisst, ihr kennt das Unternehmen besser als ich und ich fokussiere mich einfach mal auf das Wie. Ich gucke mir mal an, wie wird kommuniziert, wie ist die Wahrnehmung, wie ist die Wertschätzung. Das finde ich ein Traum. Wenn das sich eine CEO oder ein CEO mal leisten würde, tatsächlich sich auf die Fahne zu schreiben, die Unternehmenskultur anzupacken und eben nicht mit der neuen, tollen Strategie zu kommen, wo ich mir immer die Frage stelle, haben in dem Unternehmen bislang nur Idioten gearbeitet, an was die gearbeitet haben, wenn es jetzt immer die neue Strategie braucht. Und eine Strategie auch noch, finde ich auch ganz toll, immer ins Unternehmen zu kippen, ohne vorher irgendjemand gefragt zu haben oder natürlich nur die Top-Entscheider, die eh in ihrem Elfenbeinturm meistens unterwegs sind. Also auf diesen Moment warte ich noch. Ich glaube auch nicht, dass der jemals kommen wird, aber jetzt bin ich schon zynisch, deswegen höre ich hier auf. Ich bin tatsächlich, wie geht man mit dieser kulturellen, mit diesen Brüchen um? Ich bin da tatsächlich wieder bei, kenne deine unmittelbaren Stakeholder gut. Das ist meiner Meinung nach immer die Lösung des Ganzen. Ja. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ich habe in vielen Situationen selber entweder erlebt oder beobachtet, wie eine Person, die dreimal mit derselben Idee an eine Person hingetragen ist, an die Kollegin, an die Chefin und einfach begriffen hatte, wie man Dinge formulieren muss und den richtigen Zeitpunkt abwarten kann, dass man da relativ viel auch kulturell bewegen kann und ändern kann. Und es gibt auch diesen schönen Satz, um Vergebung zu bitten, ist einfacher, zum Erlaubnis zu fragen. Ich bringe ihn bewusst, weil es hat sich tatsächlich bewahrheitet. Ja, also da ist viel Mut gefragt und da hoffentlich hilft auch der Arbeitnehmermarkt. Also ich wünsche und zähle ich auch einen Appell an alle, mutiger zu sein, weil häufig gehen Dinge, sie werden auch ganz häufig werden Dinge abgelehnt, nicht weil sie schlecht sind, sondern weil die sie aktuell nicht auf der Agenda von der Entscheiderin und dem Entscheider stehen und deswegen als unnötig abgestempelt werden. Und da diese Kommunikation, wie wichtig ist dir das denn gerade? Schon allein die Frage, ne? Mitarbeitende stellt den Antrag und sagt, könnte ich meinen Hund mit ins Office nehmen? Ja, man weiß nicht, dass es ein Herzenswunsch ist, dass da vielleicht 20 andere Kollegen sagen, ah, der Mike traut sich gerade, diese Frage zu stellen. Sondern als Chefin hört man vielleicht nur die Frage, der Mike hat mich schon zum zweiten Mal gefragt, dass er seinen dämlichen Hund mit ins Office nehmen sollte. Nein, Mike, wir haben gerade andere Probleme. Ist man fähig als Führungskraft zu verstehen, dass es manchmal die Spitze des Eisbergs ist? Ist man aber auch als Mitarbeitender selber in der Lage zu kommunizieren, dass es sich hier um die Spitze des Eisbergs handelt? Das ist wichtig, gerade bei einer kulturellen Veränderung.
Ja, das Thema psychologische Sicherheit. Darf ich denn das auch sagen, was ich wirklich denke, ohne sanktioniert zu werden? Oder auch was zu dem, was du gerade vorhin schon sagtest, passt. Darf ich denn auch mal was anders machen? Darf ich wirklich mutig sein oder wäre ich dafür sanktioniert? Sollen wir nochmal Richtung Podcast drehen? Ich könnte ja noch ewig über Change mit dir sprechen und da gibt's auch viel, viel Stoff noch. Würde mich interessieren, jetzt nach diesen 10 Folgen und mit dieser Mission, die du hast im Hinterkopf, ist die Mission aufgegangen, wenn du auf die Resonanz mal schaust, die du bekommen hast?
Da muss ich jetzt tatsächlich differenziert drauf antworten. Also ein ganz wichtiger Aspekt war für mich, ich bin tatsächlich jemand, wenn ich eine Idee habe, möchte ich die einfach umsetzen. Natürlich, ich bin ein sehr rationaler Mensch, natürlich hat man Vor- und Nachteile, man hat verschiedene Ziele. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich mache das jetzt. Mir geht das tierisch auf die Eier, dass viele Personen immer noch nicht Change Management verstehen, auch meine Eltern nicht. Ja, also ich muss bis heute eigentlich meinen Eltern erklären, was mache ich eigentlich beruflich, und hatte mir vorgenommen, mit diesem Podcast tatsächlich Personen auch wie meinen Eltern, auch wenn das nicht die Zielgruppe Nummer 1 ist, verständlich zu machen, was ich eigentlich mache. Da kann ich sagen, meine Mutter ist ein großer Fan, sie versteht es, es ist nachvollziehbar. Sie ist vor allem auch überrascht, wie viele fitte junge Kolleginnen ich habe. Da kann ich sagen, Mission erfüllt. Grundsätzlich bei dem Thema ist es mir gelungen, Change aufzuklären oder eine Hilfe zu leisten, das war mein zweiter Punkt, von praktizierenden Change-Managern, die das auch teilen mit Verwandten, Freunden, vielleicht sogar Kunden, um zu erklären, wie sie ihren Job machen. Auch da habe ich Feedback bekommen. Yes, check, kann ich auch sagen, ist erfüllt. Deswegen grundsätzlich bin ich ziemlich happy mit dem, wie die Resonanz war und was das Outcome war. Was mich tatsächlich, deswegen muss ich das differenziert sagen, was ich viel erstaunlicher fand, war eigentlich die Rückmeldung, die ich bekommen hatte zu Themen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte und die ich gar nicht beabsichtigt hatte, mit diesem Podcast zu erreichen. Was ich sehr häufig gehört hatte, war tolles Recruiting-Tool. Und zwar nicht ein Akquise-Tool, sondern ein Recruiting-Tool, wo ich immer nachgehakt hatte und habe gesagt, Moment, wen rekrutiere ich denn? Und dadurch, dass ich ja vor allem viele meiner direkten Kollegen interviewe, was naheliegend ist, weil ich habe natürlich ein Portfolio an Projekten und an Change-Managern, was relativ einfach ist, die einzeln in den Podcast, hatte ich doch von einigen gehört, das ist cool, so lernt man mal euer Team kennen. Also es war gar nicht ein fachliches Thema, ein Change-Thema, sondern hey, wie ticken eigentlich die Change-Berater, deine Kolleginnen von PwC? Das hatte ich gar nicht so aufgenommen, fand ich aber irre spannend. Offensichtlich gibt es manche, die hören sich gerne einen Podcast an, um auch indirekt so eine Kultur, wie sprechen die miteinander, worüber spricht man nicht,
kommt natürlich gut raus. Ich muss das noch kurz hier rein, passt es nicht total gut zu dem Thema, wir sprechen über Menschen. Also auch, surprise, surprise, auch die Berater sind Menschen, die Gedanken haben, die ab und zu auch strugglen, die sich auch überlegen müssen, was sie jetzt genau wie machen, die verschiedene Themen im Kopf haben. Ist es nicht genau das, was vielleicht auch dann deine Zuhörer mit interessiert einfach? Wie sind denn die Leute, die halt als Kakteen oder als Orchideen mal hier reinkommen?
Ja, absolut. Also es gab, ich glaube gerade bei der Anna, ich hatte Anna angekündigt als, Anna ist noch relativ jung, die ist keine 30 und ich habe halt gesagt, hey, Definition Rockstar, man kann auch mit unter 30 ein Rockstar werden. Ja, man muss auch nicht Amy Winehouse heißen, sondern, und da waren viele positiv irritiert über meine Definition von Rockstar.
Du wolltest deine Rockstars ja auch am liebsten bei dir im Studio haben. Ich weiß, ich glaube ein, zwei gab es mal remote, aber du wolltest eigentlich die Leute bei dir haben. Warum? Ja.
Weil ich habe das ja vorhin angedeutet, mit was würde ich gerne lernen. Und ich, obwohl ich ja gelernter Sprecher bin und gerne spreche, höre ich auch wahnsinnig gern zu. Und ich finde das sehr gemütlich, auf zwei Sesseln zu sitzen. Auch liebe Grüße an Wolfgang von der kleinen Agentur. Und dann ist Wolfgang sitzt auch im Raum und hört so ein bisschen, lauscht so ein bisschen. Ne? Der sitzt nur mit seinen Kopfhörern da, lauscht diesem Gespräch. Und ich hatte das mit meinen ersten beiden Gästen, mit der Jana und mit der Elisabeth. Und das war schon schön. Man nascht ein bisschen was, man trinkt ein bisschen was, man geht danach noch essen. Das ist einfach nochmal für mich besonders eine Wertschätzung. Also vor und danach, aber natürlich auch während des Gesprächs. Für mich ist das Schönste, so ein Zweiergespräch zu haben. So ein spannendes Zweiergespräch vor Ort, live.
Sind wir wieder beim Menschen.
Ja, das stimmt. Da
der rote Faden von unserem Gespräch.
Da kommt der Psychologe durch, ja.
Genau, der Mensch immer noch im Mittelpunkt, auch in deinen Gesprächen. Und jetzt vermutlich war jedes Gespräch länger als die 20 Minuten. Und du hast ja aber trotzdem die Arbeit gemacht, das Ganze auf 20 Minuten zu kürzen und also dich gegen die Longform entschieden.
Ja.
Warum war das so?
Also obwohl ich den Menschen mag und obwohl ich gerne rede, mag ich das Labern nicht so. Das ist natürlich jetzt, also muss man vorsichtig sein, weil wir mitten im Interview sind.
Bester Zeitpunkt.
Wir sind gegen Ende, des Interviews angekommen. Und ich habe schon, das ist tatsächlich von meiner Seite aus eine Wertschätzung an meine Zuhörenden, dass ich ihnen quasi die Best Practices, dass ich ihnen die besten Auszüge serviere, die spannendsten Momente. Das ist, glaube ich, mein Anspruch. Ich glaube, das ist mein eigener Anspruch.
Punkt. Ich kann noch weiter labern.
Oh Gott.
Und jetzt kommt der Plot-Twist. Oh, ich habe vergessen, auf die Aufnahmetaste zu drücken. Ne? Nein, ich glaube, auch wir müssen langsam zum Ende kommen, wo es riesengroßen Spaß gemacht hat. Aber mich interessiert natürlich noch sehr, wie geht's denn weiter mit den Rockstars?
Ach, endlich die Frage.
Endlich die Frage. Schon mal über eine zweite Staffel gesprochen. Und jetzt habe ich halt verstanden, es wird eine zweite Staffel mit Fuck-Up-Stories werden. Nein, was hast du in der zweiten Staffel vor? Wird es die geben? Was wird anders sein? Wie wird dein Schwerpunkt sein?
Ganz konkret, also es wird eine Staffel 2 geben mit in einem ähnlichen Format, weil es einfach zu viele Rockstars gibt aktuell, die ich noch gerne interviewen möchte. Und eine weitere Idee, an der ich gerade arbeite, ist Change-Autoren. Also ich habe auch ein schöner Aspekt von dem Podcast, womit ich gar nicht gerechnet hatte, dass ich sehr viele Personen, neue Personen kennengelernt habe, zum Beispiel auch über LinkedIn. Und eine Gruppe von Personen hat es mir sehr angetan. Und das sind Autoren von entweder wissenschaftlichen Artikeln, also zum Beispiel Martin Winkler, aber auch von einfach Veröffentlichen von Büchern, zum Beispiel im Springer Verlag, zum Thema Change Management. Und denen mal einen Podcast-Staffel zu widmen, da fundiert mal anzugucken, was gibt es eigentlich am Markt? Weil wir müssen uns ja alle von unterschiedlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen bedienen und sollten das auch. Und uns da frisch zu halten und weiter zu lernen, ich glaube, da widme ich definitiv eine Staffel. Und da sind wir schon bei Staffel 3. Und ob dann Staffel 4 die Fucked Up Change Moments sind, vielleicht. einen Gast habe ich schon mal.
Du wirst auf jeden Fall dranbleiben, das Thema sichtbar zu machen, darzustellen, zu kneten aus verschiedenen Perspektiven. Also du bleibst auf deiner Mission, Change Management in die Unternehmen reinzubringen. Und das wirklich so als Abschlussgedanke dieses Podcasts. Ganz ehrlich, Mike, das macht mich echt fast schon sentimental. Überleg mal, 15 Jahre zurückgehen, saß da so ein Mike Neumann vor mir, der noch überhaupt nicht wusste, in welche Richtung irgendwas in seinem Leben geht. Und du erinnerst dich an dieses Gespräch. Und nach 15 Jahren sitzt du hier mit einer ganz klaren Mission, mit so viel Erfahrung und auch mit einem Ziel, was du damit auch machen möchtest. Und ganz ehrlich, das finde ich sehr berührend und das freut mich riesig.
Das ist schön. Und das soll dich auch berühren, weil du eine Wegbereiterin und Wegbegleiterin warst und bist.
Und du, das allerletzte Abschlusswort, das kriegst natürlich du.
Also erstmal herzlichen Dank an dich, Stefanie. Freue mich riesig darüber. Das ist echt schön, von dir interviewt zu werden und ich freue mich jetzt auch tatsächlich, das auch anzuhören und mal zu überlegen, was habe ich eigentlich gesagt, und finde ich auch mal sehr spannend. Und ich möchte mich bedanken natürlich vor allem zwei Personengruppen, den einen, meinen ganzen Gästen. Das war natürlich unglaublich toll. Das war toll, alle haben sich darauf eingelassen. Und ich freue mich auch sehr über all die lieben Zuhörenden. Und das erfüllt mich mit Dankbarkeit und auch mit Stolz. Und damit wünsche ich allen Zuhörenden einen schönen April und bis hoffentlich ganz bald.
Ja, danke fürs Zuhören.
Tschüss.